ARD Sounds.
Etwas im Netz zu suchen, das hieß früher, zentrale Begriffe in eine Suchmaschine einzutippen. Hitzerekord, Fußball-WM, Klimaanlage, Wärmepumpe, Spitzensteuersatz, Renteneintrittsalter und so weiter. Und dann kam eine Trefferliste mit Links ins Netz. Doch KI verändert die Informationssuche im Netz fundamental. Die klassische Suchmaschine hat sich in eine Antwortmaschine, einen Chatbot, verwandelt. Und die klassischen Chatbots suchen inzwischen selbst im Netz und ersetzen Suchmaschinen. Die Suche im Netz und KI wachsen also immer mehr zusammen. Doch was genau passiert da eigentlich im Hintergrund? Sozusagen unter der Motorhaube? Und welche Folgen hat das für uns Nutzer? Sprich, wie verlässlich und ausgewogen ist die Suche im Netz dann noch? Das ist heute unser Thema. Ich bin Martin Schraner.
IQ. Wissenschaft und Forschung. Die klassische Suchmaschine oder ein Blick unter die Motorhaube.
Um zu verstehen, was gerade passiert, lohnt sich ein Blick auf die alten klassischen Suchmaschinen, so wie sie die letzten Jahre eben funktioniert haben. Dort beginnt alles mit einer großen Jagd. Suchroboter, sogenannte Crawler, streifen wie Jäger und Sammler durchs Web, analysieren Seiten und legen alle gefundenen Wörter in einem Index ab, in einer gigantischen Datenbank.
Denn man kann ja nicht einfach in dem Moment, wo jemand eine Suchanfrage stellt, das komplette Internet durchsuchen. Das wäre technisch unmöglich, würde ewig dauern. Sondern man muss die Dokumente schon so aufbereitet haben, dass man quasi nur noch Hinweise auf die Dokumente hat. Man kann sich es ähnlich vorstellen wie ein Buchregister, wo man hinten nachschlägt und dann das Vorkommen des jeweiligen Suchworts im Buchregister auf die Seitenzahlen verweist. Und bei den Suchmaschinen ist es eben auf die URLs der Dokumente.
Dirk Lewandowski. Suchmaschinenexperte und Professor an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg.
Die Schwierigkeit, die dahinter steht, ist erstmal diese ganzen Dokumente zu finden. Also wir reden von Hunderten von Milliarden von Dokumenten im Web, die gefunden werden müssen, die dann eben aufbereitet werden müssen durch die Indexierung. Und damit entsteht schon mal eine Macht derjenigen Suchmaschinen, die überhaupt in der Lage sind, einen solchen großen Index zu betreiben. Und wir sehen eben, dass das in der westlichen Welt zumindest in der Größe nur Google und Microsoft mit Bing können und andere Suchmaschinen also da eben weit kleiner sind und damit weniger konkurrenzfähig.
Jede Menge Macht steckt auch bereits in der Entscheidung, wie genau man diesen Index erstellt. Michael Granitzer, Professor für Data Science an der Uni Passau.
Es ist vor allem eine Macht, in welche Daten man prioritär indiziert. Ja? Also durchaus, weil auch wenn diese Indexanbieter sehr viel Ressourcen zur Verfügung haben, ist es schwierig, alles im Web wirklich zu indizieren. Auch vergangene Inhalte, man muss deswegen eine Auswahl treffen, welche Inhalte man priorisiert. Und das ist schon durchaus auch eine Auswahl, wenn man jetzt an so an das Geschäftsmodell denkt, werbebasiert, dass man halt Inhalte priorisiert, die einen gewissen Werbewert haben.
Hohen Werbewert haben beispielsweise Inhalte, die Nutzer aktiv binden und zum Kauf animieren. Produkttests und Vergleichsseiten. Aber auch Anleitungen und Ratgeber, die helfen, ganz konkrete Probleme zu lösen und so weiter. Suchmaschinen, die keinen eigenen Index haben, bleiben letztlich abhängig. Sie müssen auf die Daten großer Anbieter wie beispielsweise Google zurückgreifen und dafür entsprechende Lizenzgebühren zahlen. Sie haben dennoch keinen vollen Zugriff auf Googles Index und sind daher nicht in der Lage, ein selbstständiges, echtes Ranking zu machen, also die Ergebnisse zu sortieren und zu entscheiden, welche Treffer ganz oben und welche unter ferner Liefen landen. Hier kommt ein weiteres Herzstück jeder Suchmaschine ins Spiel, der Ranking-Algorithmus. Jene meist geheime Formel, die darüber entscheidet, wer es in die Top-Ergebnisse schafft. Wie viele Faktoren in diese Formel einfließen? Es können wohl über 1000 sein. Und vor allem, welche Faktoren das sind, ist naturgemäß intransparent. Schließlich wollen die Betreiber verhindern, dass Webseitenoptimierer dieses Wissen missbrauchen, um ihre Seiten zu pushen. Sie also möglichst weit nach oben zu schieben. Dirk Lewandowski.
Und die Entwicklung der Suche kann man sich eigentlich so vorstellen, dass immer weitere Faktoren zur Qualitätsbewertung hinzugekommen sind. Wir haben auf der einen Seite dieses massive Wachstum der Dokumente im Web, es wird immer mehr. Und wir haben das Problem, dass nicht jeder, der Inhalte im Web bereitstellt, auch wirklich auf Qualität aus ist, sondern es wird natürlich auch sehr stark versucht, Inhalte in die Suchmaschinen zu bringen, die nicht oder nicht besonders relevant sind. Und darauf müssen die Suchmaschinen reagieren. Wir haben also seit vielen, vielen Jahren so eine Art Katz-und-Maus-Spiel hier. Es wird immer wieder versucht, Lücken zu finden bei den Suchmaschinen, um hochzukommen. Dann werden die wieder gestopft, dann wird wieder was Neues gefunden und so weiter. Und daraus erklärt sich eben dieser sehr starke Fokus auf qualitätsbewertende Faktoren.
Und diese Faktoren sind in der Branche kein totales Geheimnis. Neben der reinen Textstatistik, also wo und wie häufig kommt ein Suchbegriff vor, sind es offensichtlich auch Popularitätsfaktoren. Also wie oft ist ein Dokument beispielsweise verlinkt, und zwar von Seiten mit Relevanz. Und entscheidend ist natürlich auch, wer sucht da eigentlich? Beim Ranking kommen daher all jene Daten ins Spiel, die viele der Anbieter gerne über uns sammeln. Von Standortdaten bis hin zu persönlichen Interessen und Gewohnheiten. Um so von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schließen. Sprich, sie tracken, verfolgen unsere Vorlieben im Netz, um uns, wie Sie sagen, als Kunden noch gezielter und am Ende sogar ganz persönlich bedienen zu können. Personalisierung heißt das Zauberwort der Branche.
Schau mir mal an, was hat der Nutzer in der Vergangenheit gesucht, welche Dokumente hat er sich angeguckt und kann daraus auf Interessen schließen und kann bei jetzt gestellten Suchanfragen dann entsprechende Ergebnisse anbieten. Das sind so die klassischen Beispiele, die man immer hört, dann ein Nutzer gibt Java ein. Meint er jetzt die Insel oder meint er die Programmiersprache? Wenn ich von dem Nutzer weiß aus der Vergangenheit, er hat sich mit Computerthemen häufig beschäftigt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Programmiersprache meint, höher, als wenn es ein Nutzer ist, der sich halt für tropische Länder besonders interessiert hat.
Zugleich läuft bei werbebasierten Suchmaschinen, wie eben Google, im Hintergrund auch immer eine große Anzeigenmaschine. Sprich, jede scheinbar kostenlose Suche, die wir bei Google machen, will am Ende auch irgendwie bezahlt werden. Michael Granitzer.
Und wir bezahlen das eben mit Werbung, beziehungsweise dass Werbung ausgespielt wird. Und auch da ist im Hintergrund eine riesengroße Maschinerie, die eben versucht, das optimale Placement von Werbung zu finden, das eben optimiert, wer wie viel Werbung bietet, für welchen Suchbegriff, beziehungsweise für welche Suchanfrage und uns das dann mitgibt.
Gesponserte Textanzeigen landen dann beispielsweise ganz oben, noch vor den unbezahlten Suchergebnissen. Bei Suchen nach konkreten Produkten blendet Google in einer Art Shoppingleiste auch Produktanzeigen mit Bild und Preis ein und so weiter. All das verdeutlicht, warum die Ergebnisse, vor allem von werbefinanzierten Suchmaschinen, nie objektiv oder neutral sein können. Die Art und Weise, wie der Index erstellt wird, das Ranking, Personalisierung und kommerzielle Interessen lenken die Ergebnisse immer bereits in eine bestimmte Richtung. Bei all diesen Prozessen spielte KI natürlich bereits in der Vergangenheit eine große Rolle. Maschinelles Lernen wurde immer weiter verbessert und hilft, den Index zu erstellen, Dokumente zu ranken, Spam zu erkennen und so weiter. Und jetzt kommt eben die sogenannte generative KI hinzu, also Sprachmodelle, um Text zu erzeugen. Sprachmodelle und Suchmaschinen? Beides wächst nun gerade zusammen und ist dabei, die Art, wie wir künftig im Netz suchen, fundamental zu verändern.
Schöne neue Welt oder wie KI die Suche verändert.
Der Platzhirsch unter den Suchmaschinen ist nach wie vor Google. Google deckt weltweit rund 90% aller Suchanfragen ab und bietet seit März 2025 auch sogenannte KI-Übersichten an. Also Zusammenfassungen als Antworten direkt auf der Ergebnisseite. Darunter sind dann auch weiterhin herkömmliche Links und bezahlte Werbung zu sehen. Im Oktober 2025 wird dann auch in Deutschland der sogenannte AI-Mode, also KI-Modus, freigeschaltet. Er macht es möglich, auf Wunsch mit den Suchergebnissen gleichsam zu chatten, wie mit einem Bot, und konkrete Fragen zu stellen. Statt einfach nur Stichworte einzugeben, zum Beispiel Wärmepumpe, kann man jetzt fragen, welche Wärmepumpen sind auch für Altbauten geeignet? Oder eben ganz andere Themen. Welche deutsche Stadt steht im Glücksindex ganz oben? Warum ist mein Computer so langsam? Oder wie lange müssen Eier kochen? Und so weiter. Die klassischen langen Linklisten verschwinden in diesem Modus dann. Google reagiert damit letztlich nur auf das, was Chatbots wie ChatGPT, Perplexity und Co. schon länger anbieten. Und doch ist es eben eine grundsätzliche Wende.
Der Trick und der große Unterschied ist jetzt, dass eben diese Antwort, die generiert wird, nicht irgendwie aus den Originaldokumenten kommt. Also es ist nicht irgendwie, dass da Sätze extrahiert werden und die dann zusammengefügt werden, dass es einen schönen Text gibt, sondern die Antwort ist eigenständig. Das bedeutet, jetzt sehe ich direkt eine Antwort, die von der Suchmaschine erstellt wurde, die aus ein paar Quellen genommen wurde, allerdings ohne die Garantie, dass die Aussagen, die in dieser KI-Antwort getätigt werden, tatsächlich in den Quellen auch vorkommen.
Sprich, die Quellen, auf die die KI in den Antworten selbst verweist, sind oft gar kein Beleg für das, was die KI selbst Abschnitt für Abschnitt textet, sondern eher Hintergrund, Anregung oder Ergänzung zum Thema. Bisweilen bleibt daher völlig intransparent, was denn nun die tatsächlichen Top-Quellen sind, auf denen die KI-Antwort eigentlich basiert. Also, was die Suche im Hintergrund tatsächlich ergeben hat. Die basiert ja im Wesentlichen immer noch, wenn auch verfeinert, auf dem bereits erwähnten guten alten Index und jeder Menge Ranking-Faktoren. Auch die von Google selbst direkt genannten Quellen zu überprüfen und zu hinterfragen, das dürfte Nutzer schnell überfordern. Suchmaschinenforscher Dirk Lewandowski.
Wenn man auf das Verhalten der Nutzenden schaut, dann ist natürlich die Frage, wie gehen die eigentlich mit diesen Quellen um für eine KI-Antwort? Und in vielen Fällen ist es einfach so, man möchte eine Antwort auf eine Frage oder ein Informationsproblem haben, man kriegt die KI-Antwort, liest die und damit ist es erledigt. Man schaut die Quellen unter Umständen gar nicht an. Das sehen wir auch in anderen Fällen, aber können wir für die KI-Antworten auch annehmen. Das heißt, ich schaue mir die Quellenliste gar nicht an und wenn ich sie mir anschaue, dann schaue ich vielleicht eher auf Markennamen, die da drin stehen. Also da sehe ich, der Bayerische Rundfunk ist eine der Quellen und deswegen vertraue ich jetzt der KI-Antwort, obwohl vielleicht die Aussage gar nicht auf der Website des Bayerischen Rundfunks so steht.
Ein weiteres Problem? Die Sprachmodelle, die bei der KI-basierten Suche zum Einsatz kommen, sind, auch wenn das zunächst erstaunlich klingt, sie sind prinzipiell gar nicht geeignet für die Informationssuche.
Denn bei Informationssuche geht es darum, korrekte, faktisch richtige Informationen zu vermitteln oder, wenn man es ein bisschen hochgestochen sagt, wir wollen die Wahrheit haben. Und dafür sind Sprachmodelle einfach von ihrer Anlage nicht geeignet, denn was passiert in einem Sprachmodell? Ein Sprachmodell wird immer einen Text fortsetzen. Also ich gebe einen bestimmten Text ein und das Sprachmodell errechnet, was die wahrscheinlichste Fortsetzung dieses Textes ist und baut noch so ein bisschen eine Zufallskomponente ein, damit es einen ordentlichen Text, also sprachlich auch ordentlich gibt, ein bisschen Abwechslung gibt, nicht langweilig wird. Aber das war's im Groben gesprochen.
Sprachmodelle wissen also nichts, auch nicht, wo sie richtig oder falsch liegen. Sie gleichen Sätze, während sie schreiben, nicht mit einer Art inneren Wahrheitsdatenbank ab. Für die Informationssuche keine besonders vorteilhafte Eigenschaft, bilanziert Dirk Lewandowski.
Diese Argumentation, kann man sagen, ist komplett bescheuert. Was sagt der Typ, dass wir keine Sprachmodelle für die Suche verwenden sollten? Ich sehe doch jeden Tag, dass es funktioniert. Und das ist ja auch in der Tat der Fall. Es funktioniert ja auch in vielen Fällen. In vielen Fällen funktioniert es aber eben auch nicht. Und das Problem dabei ist, dass die Sprachmodelle Texte produzieren, die sehr, sehr überzeugend klingen, obwohl sie es in vielen Fällen nicht sind und auch Fehler enthalten. Das Problem nun bei Informationssuche ist, ich suche ja gerade nach Dingen, wo ich mich nicht auskenne, wo ich keine Ahnung habe. Und da lasse ich mich natürlich relativ schnell übertölpeln von Informationen, die gut klingen, aber nicht gut sind.
Der Lewandowski hat dazu ein einfaches, aber durchaus eindrückliches Beispiel parat.
Ich habe die Suchanfrage ausprobiert, was wiegen 4 Esslöffel Sonnencreme? Und das können Sie bei Google ausprobieren. Ich habe das innerhalb von einer Minute 10-mal abgeschickt und habe 3 verschiedene Lösungen gekriegt, die sich jeweils widersprechen.
Variante 1. 4 Esslöffel Sonnencreme, etwa 30 bis 40 Milliliter, wiegen insgesamt etwa 30 bis 40 Gramm. Variante 2. 4 Esslöffel Sonnencreme wiegen insgesamt etwa 40 bis 60 Gramm. Variante 3. Wiegen ungefähr 60 bis 63 Gramm.
Das heißt, das Sprachmodell kann nicht mal selber erkennen, dass es sich widerspricht, innerhalb von wenigen Sekunden. Und dadurch ist es, glaube ich, eindeutig, dass wir unterscheiden müssen. Nutzen wir sowas für eine Informationssuche, wo es um Zuverlässigkeit, um Wahrheit, um Korrektheit geht? Oder nutzen wir ein Sprachmodell für Inspiration?
Letzteres bekommt die KI ganz gut hin. Aber absolute Zuverlässigkeit? Fehlanzeige. Und diese Eigenschaft ist kein Bug, also kein Fehler, der ausnahmsweise mal passiert. Sie ist ein unvermeidliches Feature. Neben all diesen Bedenken tun sich auch neue Chancen auf. Durch Interaktion und im Dialog kann KI es Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, komplexe und nuancierte Suchanfragen in natürlicher Sprache zu formulieren. Die Ergebnisse lassen sich durch gezielte Rückfragen dann eingrenzen und verfeinern. Ungeahnte Möglichkeiten tun sich plötzlich auf.
Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie früher eine Tagesschau geschaut haben oder auf einer spiegel.de-Webseite waren, dann mussten Sie die Information einfach so hinnehmen und entweder Sie haben das jetzt verstanden oder Sie haben das nicht verstanden. Sie waren dann quasi auf sich allein gestellt. Sie konnten vielleicht Freunde fragen, Ihre Familie fragen, was auch immer. Aber Sie haben jetzt keine Möglichkeit gehabt, an den Inhalt selbst nochmal eine Rückfrage zu stellen.
Michael Reiß, Kommunikationswissenschaftler an der Uni München.
Und das ändert sich jetzt mit generativer KI und eben bei generierten Suchmaschinenergebnissen, dass Sie eben, wenn Sie was nicht verstanden haben, nochmal nachfragen können. Und die Suchmaschine oder der Chatbot kann Ihnen die Antwort nochmal neu formulieren in Sprache, die Sie verstehen oder vielleicht auf Ihre Interessen genau zugeschnitten. Und entsteht ein größeres Potenzial auch aus der demokratischen Meinungsbildung heraus, dass wir jetzt vielleicht Leute und Schichten erreichen, die jetzt hier die Möglichkeit haben, teilzunehmen an politischen Auseinandersetzungen oder Diskussionen, die für Sie bisher schwer verständlich waren.
Und wenn man selbst einmal mit einem Chatbot experimentiert und erlebt, wie er einem als Rechercheassistent hilft, knifflige Probleme zu lösen. Probleme, für die man früher stundenlang im Netz umhergeirrt ist, dann ist man schnell schwer begeistert. Wenn der PC permanent abstürzt oder sich weigert, das neueste Update zu installieren, der neue Drucker nicht drucken will oder die Festplatte dabei ist, sich zu verabschieden und man eine konkrete Anleitung braucht, die Daten zu retten und so weiter. Bei diesen und ähnlichen Themen finden Bots oft strukturierte Lösungen. Und zwar enorm schnell und kompetent. Ein weiteres Feature? Man kann selbst Quellen benennen, die man besonders gut findet. Bei Google beispielsweise mit der Funktion »Bevorzugte Quellen«. Dort lässt sich festlegen, welche Medien, Verlage oder Webseiten man in den Suchergebnissen bevorzugt sehen möchte. Andere Webseiten werden dadurch nicht blockiert, aber die persönlichen Favoriten erhalten ein höheres Gewicht. Doch wie viele Nutzer werden das am Ende tatsächlich nutzen? Und die Funktion greift nur, wenn man sich während der Suche ins eigene Google-Konto einloggt, mit gravierenden datenschutztechnischen Folgen. Die Suchanfragen sind dann nicht mehr anonym, sondern direkt mit der eigenen Identität verknüpft. Google kann lückenlose Interessenprofile erstellen, plattform- und geräteübergreifend alle Aktivitäten protokollieren und zusammenführen. YouTube-Verlauf, Standorte aus Google Maps, E-Mails aus Gmail, Android-Nutzerdaten und so weiter. Am Ende entsteht ein präzises Profil der eigenen Persönlichkeit. Krankheiten, Finanzen und politische Ansichten inklusive. Und ja, natürlich kann man versuchen, das durch entsprechende Datenschutzeinstellungen zu bändigen. Nur, dazu muss man selbst aktiv werden. Viele Nutzer sind damit aber bereits überfordert. Das Gleiche könnte für all jene Optionen gelten, die die neue KI-Suche bietet, fürchtet Brigitte Stark, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Uni Mainz.
Ja, ist erstmal eine Chance, ne? Sie können, wenn man Lust hat und wenn man Zeit hat und wenn man Motive hat, da tiefer einzusteigen, das war schon auch bei den anderen klassischen Suchen so, man gibt sich schnell mit Antworten zufrieden, aber hat man die Intention, weil es ein schwierigeres Thema ist, ein schwierigeres Problem, wird man sicherlich vielleicht auch in diesen interaktiven Modus gehen. Aber die allererste Hürde wird sein, wie viel Prozent der Leute gehen wirklich weiter und wie viel gehen in diesen interaktiven Modus. Es gibt eine erste empirische Studie aus den USA, da geht es nicht um den Modus. Die Frage war, wie viele Leute dann weiterklicken. Und da gab es einen großen Unterschied. Bei den KI-Zusammenfassungen haben weniger Menschen weitergeklickt als eben bei anderen Suchergebnisdarstellungen.
Ein Fazit oder von Risiken und Chancen.
In ein paar Jahren könnte es gar nicht mehr zu unterscheiden sein, ob die Infolieferanten im Netz ursprünglich mal eine Suchmaschine oder ein KI-Chatbot waren. Beides wächst zusammen. Welche Auswirkungen diese Entwicklung tatsächlich haben wird, kann man vorerst nur erahnen. Neben den bereits erwähnten Problemen bei Qualität und Transparenz der Ergebnisse, sprich wie KI-Antworten zustande kommen, bleibt unklar, Sprachmodelle sind fehleranfällig und so weiter. Neben all dem ist vor allem ein Punkt zentral. Ein Problem namens Zero Click. Sprich, wenn die hochwertigen Inhalte von der KI für den Nutzer gleich direkt neu aufbereitet werden. Die prominent platzierten KI-Antworten, die traditionellen Suchergebnisse weiter nach unten drängen oder im KI-Modus eben komplett verdrängen. Und diese Quellen im Netz selbst dann immer weniger bzw. am Ende von niemandem mehr geklickt werden. Dann stellt sich eine entscheidende Frage. Lohnt es sich wirtschaftlich gesehen überhaupt noch, hochwertige, vielfältige Inhalte im Netz zu verbreiten? Dirk Lewandowski.
Naja, also eigentlich macht die Entwicklung das grundlegende Geschäftsmodell des Web kaputt. Wir haben bisher eigentlich den Deal gehabt, dass Inhalteanbieter Inhalte produzieren, sie umsonst den Suchmaschinen und auch den Nutzenden zur Verfügung stellen und dafür eben von den Suchmaschinen Besucher zugeleitet bekommen und dann aus diesen Besuchen Geld machen können. Das heißt, ich kann dann auf meiner Website ein Produkt verkaufen, ich kann ein Abo zum Beispiel bei einer Zeitschrift verkaufen oder ich zeige eben Werbung an und verdiene damit Geld.
Wenn aber keine Besucher mehr auf die Website kommen, brauchen diese Anbieter neue Modelle, um sich zu finanzieren. Ansonsten werden sie kaum in der Lage sein, anspruchsvolle Inhalte zu liefern. Am Ende könnte sonst Content das Netz beherrschen, der ganz andere Interessen verfolgt. PR, Propaganda, Desinformation und so weiter. Eine weitere zentrale Frage, die bereits immer wieder angeklungen ist, wer ist in Zukunft der Gatekeeper? Wer entscheidet, wer im Netz gefunden wird und wer draußen ist? Wer bewertet, filtert, rankt und sortiert aus und hat damit nicht nur eine riesige Marktmacht, sondern auch Meinungsmacht? Birgit Stark.
Ich glaube, der alte Gatekeeper ist der neue Gatekeeper. Das heißt, wir haben eigentlich die altbekannten Player und ein paar neue, die sehr schnell diesen Markt vereinnahmt haben. Und ja, wir kennen das Problem. Es gibt zementierte Monopolstellungen, die schwierig sind aufzubrechen. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, der sich jetzt sehr schnell manifestiert hat.
Die Frage hat sich im Grunde nur verschoben. Von wer wird geklickt zu wer bzw. was steht in den KI-Antworten? Dass Anbieter ein hohes Interesse haben, dass ihre eigenen Inhalte auch dort wiedergefunden werden, das ist zunächst völlig legitim. Die entscheidende Frage ist aber, wie transparent ist das? Chatten wir am Ende mit dem Bot, der uns sozusagen gekaufte Antworten unterjubelt und die dann nicht mal kennzeichnet?
Also es ist eine neue Stufe quasi, aber in gewisser Weise haben wir das ja heute in der Suche auch. Auf der einen Seite durch die Anzeigen, auf der anderen Seite durch die Suchmaschinenoptimierung. Also wir sollten nicht in dem Glauben sein, dass das, was auf den ersten Plätzen in Google und anderen Suchmaschinen steht, wirklich das ist, was jetzt irgendwie notwendigerweise die höchste Qualität bietet, sondern natürlich ist das alles durchoptimiert, weil Anbieter auf diese Positionen kommen wollen.
Die Ära der KI-basierten Suche hat gerade erst begonnen. Die Gefahren und Risiken liegen auf dem Tisch. Es gibt aber auch jede Menge Chancen. Die Aussicht auf schnelle, kompetente Antworten, auch auf komplexe Fragen, sie ist verlockend. Vor allem, wenn wir es uns als Nutzer nicht einfach nur bequem machen, sondern die neuen Möglichkeiten auch nutzen, also Ergebnisse hinterfragen und unterschiedliche Perspektiven einfordern. Michael Granitzer von der Uni Passau.
Ich würde es jetzt so formulieren, dass wir sagen, wir haben mit KI noch ein zusätzliches Tool bekommen, das es uns ermöglicht, unsere Meinungs- oder Informationsvielfalt zu erhöhen, wenn wir es richtig einsetzen. Wenn wir es einfach nur so nutzen, wie es uns gegeben wird, dann wird es wahrscheinlich das Gegenteil bewirken. Das heißt, ich sehe es mehr als Chance, aber die Chance muss man auch ergreifen.
Von der Suchmaschine zur Antwortmaschine. Wie KI die Suche im Netz verändert. Das war heute unser Thema in IQ, Wissenschaft und Forschung. Ich bin Martin Schramm. Danke fürs Zuhören. Und wenn ihr euch dafür interessiert, welche Stärken und Schwächen die einzelnen Chatbots haben, dazu haben wir vor kurzem eine eigene Folge gemacht in IQ-Wissenschaft und Forschung unter dem Titel Welches KI-Werkzeug eignet sich am besten? Den Link findet ihr in den Shownotes.